Am 22. August im Jahr 2010 war es um 5.40 Uhr Ortszeit, dass ein Bohrarbeiter bemerkte, dass seine Bohrmaschine ohne Widerstand arbeitete. Diese Bohrmeister, sie ließen den Bohrer absenken, maßen eine Hohlraumhöhe von 3,80 Meter. Um 6.30 Uhr dann wurden alle Maschinen abgestellt, dreimal auf den Bohrer geschlagen. Zugleich hörte man die Antwort. 4 Stunden dauerte das Heraufziehen des 108-teiligen Bohrgestänges von insgesamt 688 Metern Länge. Am letzten Gestängestück befand sich eine mit Klebeband befestigte Plastiktüte, die 2 Schriftstücke enthielt. Einer war der Brief eines Bergmanns und der andere, ich denke, den kennen wir alle, darf Tobi uns mal zeigen. Es war ein besonderer Zettel. Estamos bien en el refugio los 30 y 3. Die 33. Ich denke, das bekommt uns irgendwie bekannt vor. Vor 4 Jahren war dieses großartige Rettungswunder geschehen, als 69 Tage diese 33 Bergmänner unter Tage eingeschlossen waren in Chile. Ich habe das live mitverfolgt am Livestream, wie da einer nach dem anderen herausgekommen ist. War einfach grandios zu sehen und wie sie alle gejubelt haben und wie die Ausharrenden unten ruhig gewartet haben, bis sie drankamen, einer nach dem anderen. Und am nächsten Tag bin ich nach Bulgarien geflogen für die Metro und habe da, ich bin kein Bildleser, aber das ist ins Auge gestoßen, gerettet. Die waren dabei, das ist ein langer Sonderartikel von der Bild gewesen über diese 33 Bergmänner, die gerettet worden sind. Diese großartige Rettungsgeschichte, können die mal sehen, diese 33 Männer noch. Diese Bilder sind uns irgendwie alle noch vor Augen, denke ich. Mir ging es auf jeden Fall so. Großartige Geschichte. Wie ging es dann weiter? Was habt ihr noch im Kopf? Was habt ihr über sie noch gehört? Kann man auch so fragen. Ein Jahr später hat der Spiegel berichtet, ein Jahr nach dem Unglück und der Rettung ist die Euphorie der Ernüchterung gewichen. Zwar kommen gerade Spielzeugfiguren auf den Markt, die den Kumpel nachempfunden wurden. Auch ein Vertrag für einen Kinofilm wurde jüngst unterschrieben, aber Ruhm und Reichtum entpuppten sich als kurzfristige Begleiter. 15 der 33 Kumpel sind arbeitslos, 3 verkaufen Früchte und Gemüse. Ein paar sind Motivationstrainer und der Fußballprofi unter ihnen ist Jugendtrainer in einer kleinen Kreisstadt. Die Frankfurter Rundschau berichtete letztes Jahr über diese 33 Bergleute unter dem Titel Überlebt und vergessen. Ich habe auch nichts mehr gehört davon. Wir fragen uns nicht, warum das so ist, warum das bei diesen 33 so ist, sondern wir gucken lieber auf Los 3000, die 3000. Die 3000, die zu Pfingsten gerettet wurden von Sünde, Tod und Teufel. Wir schauen hinein in die ersten Gehversuche der Gemeinde, die damals entstanden ist. Und tatsächlich ist es so, dass diese Art Mensch, der Christ, bis heute existent ist. Bis heute sind Christen da, bis heute werden immer noch Christen gerettet und der Retter ist nicht in Vergessenheit geraten. Und somit schauen wir hinein in Apostelgeschichte 2, 42 bis 47. In eine Zusammenfassung über den Beginn der Gemeinde. Apostelgeschichte 2, Verse 42 bis 47. Sie, also wird von den 3000 gesprochen, verharrten in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens. Sie lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet wurden. Worte des lebendigen Gottes. Ich bete nochmal. Herr Jesus Christus, danke dafür, dass wir ja wirklich ganz nah jetzt hier in deinem Wort uns aufhalten dürfen, Herr, dass wir studieren dürfen. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du unser Leben hineinredest, Herr, dass wir von dieser ersten Gemeinde lernen können, als ganze Gemeinde und auch als persönliches Individuum, Herr, dass du uns wirklich unser Herz hineinredest durch dein lebendiges, kostbares Wort. Amen. Ich habe das Thema heute gewählt, Gemeindebau mit Gottes Gnade, und dazu vier Punkte, die Tobi uns mal einblenden darf. Das erste ist Gottes Wort, die Basis, auf der alles steht. Dann die Gemeinschaft, das Zusammensein, das alles trägt. Das Gebet, ausgedrückt auch im Lobpreis, der Gott ehrt. Und viertens, ich habe es einfach genannt, Gehen. Der Glaube, der aktiv gelebt wird. Diese vier Dinge finden wir hier in diesem Summarium, in dieser Summa, wie Lukas hier schreibt, also eine Zusammenfassung über die Ereignisse, die hier ganz am Anfang geschehen sind. Es ist keine vollständige Umfassung, die wir haben, sondern es ist einfach der Beginn, wie es angefangen hat, beschrieben durch Lukas. Es fehlen wichtige Aspekte, wird nichts über Gemeindezucht, Gemeindeleitung, über sonstige viele Themen gesprochen, die dann weiter im Neuen Testament noch erwähnt werden. Aber wir finden hier Prägung, wir finden hier Grundlagen, wir finden hier das, was die erste Gemeinde ausgemacht hat. So können wir das heute an uns überprüfen. Wir haben die Verantwortung, das auch im Gebet mitzutragen. Und eins werden wir auch sehen, alles steht unter der Gnade Gottes. Und somit starten wir direkt mit dem ersten Punkt. Gottes Wort, die Basis, auf der alles steht. Also Pfingsten war gerade, 3000 Menschen, haben wir in Vers 41 beim letzten Mal gelesen, sind hinzugetan worden, also sind gerettet worden. 3000 Menschen auf einmal in einer neuen, zusammengewürfelten Gemeinschaft. Und wir fragen uns ja, was tun die denn? Was machen die? Werden die vielleicht auch nach einem Jahr vergessen sein? Haben wahrscheinlich viele damals gehofft, dass die Christen bloß wieder vergessen sind. Was ist mit dieser Rettungsgeschichte, die da so, ja, so enorm wirklich sich vorgetragen hat? Diese außergewöhnliche Rettungsgeschichte von 3000 Menschen auf einmal. Was machen diese Menschen, die sich neu bekehrt haben? Wohin gehen sie? Was tun sie? Bleibt ihr Alltag so wie vorher? Und wir sehen, nein, diese 3000, die zeigen ihre Echtheit, die Echtheit ihres Glaubens dadurch, dass sich ihr Alltag verändert. Da hat sich was getan. Sie verharrten in verschiedenen Dingen, wie wir in Vers 42 lesen können. Und sie halten an diesen Dingen fest, die für sie unaufgebbar wichtig sind. Und so haben sie seit ihrer Bekehrung eine ganz andere Basis. Ja, sie verharrten in der Lehre der Apostel. Was lehrten die Apostel? Sie lehrten natürlich von Jesus Christus, weil sie Augenzeugen waren und auch aus dem Alten Testament, also aus dem Wort Gottes, der Bibel. Und so zeigen sie, diese 3000, dass sie echt sind. Ja, Jesus sagt uns in Johannes 8, 31, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Echt, wirklich. Ihr seid meine Jünger. Und das zeigen sie. Sie bleiben dabei. Sie lassen sich unterrichten von den Aposteln. Und Werner de Boer aus der Wuppertaler Studienbibel sagt so schön, sie drängen sich um das lebendige Neue Testament. Ja? In Form der Aposteln, die vor ihnen sind. Das lebendige Neue Testament, also die Apostel, wovon einige das Neue Testament mitgestaltet haben. Sie verharrten in der Lehre, hörten auf Gottes Wort, lernten davon. Die Bibel war ihre Grundlage, die sie in dieser neuen, zusammengestellten Gemeinde hatten. Nicht der Papst, nicht irgendwelche Konzilien, nicht reformatorische Bekenntnisse, auch nicht unser Gemeindeprofil ist die Grundlage, sondern Gottes Wort. Gottes Wort ist die Grundlage. Wir sehen, dass es eine Gemeinde ist, die voll und ganz darauf fußt. Sie verharrten darin. Sie blieben dabei. Sie wollen lernen, was es mit ihrem Herrn Jesus Christus auf sich hat. Sie wollen lernen, wie Gott das im Alten Testament angekündigt hat und sehen, ja, das ist der Messias. Sie wollen lernen, wie sie als Gemeinde zu leben haben. Und so möchte ich uns fragen, haben wir auch diesen Heißhunger auf Gottes Wort? Wollen wir ebenso wie die Christen in Beröa, wie wir Apostelgeschichte 17, Vers 11 lesen können, täglich die Schriften studieren, dass wir schauen, ob es so ist und was wir davon lernen können, wie wir Gottes Willen neu erfahren können? Anders gefragt, wie sollen wir sonst im Glauben wachsen, wenn wir nicht in die Bibel hineinschauen? Wenn wir nicht Gottes Willen daraus erfahren, wenn wir nicht sehen, wie Jesus war, wie sollen wir ihm dann ähnlicher werden? Wodurch kommen Menschen zum Glauben? Menschen kommen zum Glauben, können nochmal Vers 41 in Apostelgeschichte 2 lesen, dadurch, dass sie Gottes Wort hören und annehmen. Ja, Vers 41, die nun sein Wort aufnehmen, ließen sich taufen und an jedem Tag wurden 3000 Seelen hinzugetan. Was haben sie gemacht? Sie haben Gottes Wort gehört und angenommen. Sie haben das Wort aufgenommen in ihr Herz. Sind gläubig geworden, sind gerettet geworden. Eben die, die das Wort aufnahmen. Ja, Römer 10, Vers 17, eine weitere Stelle, die uns ganz klar sagt, wodurch Glaube entsteht. Glaube ist aus der Verkündigung, sagt uns Paulus. Und die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Ganz eindeutige Kette. Glaube aus der Verkündigung, Verkündigung aus dem Wort Christi. Und somit wird Glaube ohne Wort Gottes mutlos, kraftlos, profillos. Wort Gottes ist nützlich. Es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert, wie uns Hebräer 4, Vers 11 sagt. Es ist nützlich zur Unterweisung, zur Belehrung, damit wir verstehen, was wir überhaupt tun sollen, damit wir wissen, was der lebendige Gott von uns möchte. Das ist Grundnahrungsmittel, wovon wir uns geistlich ernähren. Deswegen wünsche ich mir für uns als erste Lektion, dass wir weiterhin lebendige Studierende werden, dass wir die Bibel studieren und ja, das manchmal auch mit Mühe verbunden, aber auch mit Freude immer mehr entdecken von unserem Herrn Jesus. Von seiner Liebe, von seinen Taten, von dem, was wir umsetzen sollen in unserem Leben. Und dieses Wort Gottes war die eine Sache. Und Vers 43 kommt dann hinzu, dass über jede Seele Furcht war und es geschahen viele Wunder und Zeichen eben durch diese Apostel. Auf der einen Seite haben wir die Botschaft der Apostel über Jesus und über Gott und auf der anderen Seite haben wir Wunder und Zeichen, die Apostel getan haben. Sie haben die Wahrheit Gottes verkündigt und taten Wunder und Zeichen. Warum? Als Beglaubigung ihrer Apostolizität. Ja, dass sie nicht die gesamte Gemeinde lesen wir, sondern diejenigen, die Verantwortung hatten. Diejenigen, die von Gott berufen sind, Apostel zu sein. Beglaubigung ihrer Apostolizität und ihrer Botschaft. Ja? Finden wir auch immer wieder im Neuen Testament, wo Paulus das schreibt, der Hebräerbriefschreiber das schreibt. Zeichen und Wunder als Bekräftigung, als Beglaubigung, als Zeugnis, als Autoritätsbeweis deswegen dafür, dass sie die eingesetzten Botschafter Gottes sind. Dass sie die echte und wahre Botschaft bezeugen. Und das merkten die Menschen, wow. Da steckt der lebendige Gott hinter. Und wir sehen hier im Zusammenhang Zeichen und Wunder und eben auch die Gottesfurcht. Gottesfurcht, die hier auf einmal im Volk aufkam. Der lebendige Gott bewirkt Wunder, bekräftigt dadurch sein Wort und Gottesfurcht entsteht. Das blieb auch erstmal so in der Gemeinde in Jerusalem. Eine Zeit lang werden wir dann auch später noch sehen, Apostelgeschichte 9, wie diese Gottesfurcht immer noch vorhanden war und diese Ehrfurcht, diesem heiligen, lebendigen Gott gegenüber. Diese Ehrfurcht, wenn wir erkennen, was wir in uns mit rumtragen, in unserem Herzen. Furcht vor Sünde und der Verdammnis, die zum Leben nach Gottes Willen antreibt. So beschreibt es die Elberfelder Studienbibel. Furcht vor Sünde und der Verdammnis, die zum Leben nach Gottes Willen antreibt. Dass wir angetrieben sind von dieser Ehrfurcht. Diese 3000 und auch das Volk, denke ich, waren auf einmal gepackt von diesem lebendigen Gott und sahen, boah, der tut Wunder und Zeichen. Der lässt eine Botschaft verkündigen, die mich betrifft. Auf einmal in der Gegenwart Gottes, in dieser heiligen Gegenwart. Verzehrendes Feuer, ewige Glut, beschreibt es Jesaja im Alten Testament. Heilige Gott, mit dem diese Menschen nun in Kontakt kommen. Wir lesen eine, wie ich finde, Schlüsselstelle im Prediger. Prediger 12, Vers 13, die erste Stelle, die hier steht. Die lesen wir gemeinsam. Weil das eine wichtige Stelle ist, die über unser ganzes Leben stehen soll. Prediger 12, Vers 13, frage ich auch immer wieder gerne bei uns im Hauskreis ab. Mittlerweile kennen wir die. Eine wichtige Stelle, die uns der Prediger Salomo mitgibt. Er sagt uns, das Endergebnis des Ganzen oder die Hauptsumme aller Lehre, lasst uns hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das soll jeder Mensch tun. Der Kerl hat sich das Weltgeschehen angeschaut. Er war mit seinem ganzen Reichtum, mit seiner ganzen tollen Karriere als König, der hatte alles. Hat sich alles angeschaut, hat sich den Lauf der Welt angeschaut, hat alles analysiert, hat festgestellt, alles hatte seine Zeit und kommt immer wieder zu dem Ergebnis, alles ist Nichtigkeit und Haschen nach Wind. Luft weg. Auf einmal ist es weg. Haschen nach Wind. Und so sagt er hier ganz zum Schluss, das, was zählt. Er resümiert ganz konzentriert auf diese beiden Sachen. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Das dürfen wir als Lektion mitnehmen. Ja, wie erfahren wir denn von Gottes Geboten, von seinem Willen? Wie erfahren wir denn, was Gott von uns möchte? Aus seinem Wort. Da erfahren wir das. Wie werden wir gottesfürchtig? Auch dadurch, dass wir sein Wort studieren und sehen, wie die Bibel unser Herz beschreibt, wie dunkel es ist, wie verdorben es ist, wie voller Sünde es ist. Dass wir dahingegen weiterlesen, wie heilig und rein und weiß, heilig, fernab von jeder Sünde, Gott selbst ist. Wenn wir lesen, was das als Folge für uns bedeutet, dass wir eben nicht mit diesem heiligen Gott zusammenleben können. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und wenn wir dann weiterlesen, die Gnadengabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Staunen wir da nicht? Sehen wir da nicht diesen großen Gott drin? Diesen großen, heiligen, lebendigen Gott, der alles in dieser Art und Weise geplant und vorbereitet hat? Dieser große Gott, der so weit weg scheint mit seiner Heiligkeit, seiner Reinheit, der aber gleichzeitig so nah ist in Jesus Christus, der mit uns Beziehung haben möchte, mit jedem Einzelnen in eine Beziehung hineintreten möchte, der mit jedem Einzelnen wirklich ein Leben führen möchte, der es möglich gemacht hat, dass unsere Schuld, unsere Sünde weggewischt und vergeben ist. Der lebendige Gott, der sich das in seiner Perfektion erdacht hat, dem alle Ehre gebührt, Ehrfurcht vor Gott. Und somit dürfen wir zwei Aufrufe mitnehmen, wenn Tobi uns die zeigt. Nimm Gott ernst und nimm Gottes Wort ernst. Zwei kurze Aufrufe. Gott ernst nehmen. Sehen, wer er wirklich ist, wie die Bibel ihn beschreibt, als heiligen, gerechten, aber auch liebenden Gott. Und sein Wort ernst nehmen, wozu wir aufgefordert sind, es zu studieren. Zwei Aufrufe für unseren Gemeindebau auch. Unter Gottes Gnade. Und damit kommen wir zurück in die Apostelgeschichte und auch zum zweiten Punkt. Gemeinschaft, das Zusammensein, das alles trägt. Christ zu werden ist erst einmal was ganz Persönliches. Eine Sache, die du mit Jesus ausmachen musst. Da kann dir keiner andere bei helfen. Keiner kann dir diese Last abnehmen. Es ist was ganz Persönliches zwischen dir und Jesus. Aber Christ zu sein ist beides. Das ist einmal etwas Persönliches in dieser Beziehung zu Jesus. Aber wie wir jetzt sehen werden in der Apostelgeschichte, auch etwas Gemeinschaftliches. Ja, wir lesen, die Christen verharrten, Vers 42, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes. Und diese Gemeinschaft hier in unserem Versen gliedert sich in drei Teile von Gemeinschaft. Einmal finden wir die Gemeinschaft im Miteinander zusammen mit Jesus, also in der Gemeinschaft im Tempel, im Gottesdienst, wo sie Jesus und Gott lobten, wo sie gemeinsam Brot brechen, wo sie an den Tod des Herrn dachten. Dann haben wir die Gemeinschaft füreinander, für den anderen. Ja, wie wir sehen, sie haben alles geteilt, je nachdem, wie es notwendig war. Und wir haben eine Gemeinschaft, die in Vers 46 rauskommt, dass sie das Brot brachen zu Hause und Speise mit Jubel und Schlichter des Herzens annehmen. Das ist das Beieinander mit dem anderen. Das Zusammensein in der Gemeinschaft mit dem anderen. Und diese drei Aspekte von Gemeinschaft schauen wir uns nun mal an. Erstens, das Miteinander mit Jesus. Ja, einige Stellen für die, die mitschreiben. 1. Johannes 1, Vers 3 zeigt uns, dass wenn wir gläubig werden, dass wir in die Gemeinschaft eintreten mit dem Vater und dem Sohn. Ausgedrückt auch hier durch die Gemeinschaft im Abendmahl, wo wir bewusst daran denken, was hat Jesus für mich getan, dass er sein Leib und sein Blut gegeben und vergossen hat, dass ich leben kann. Dass wir daran denken, dass er nicht nur gestorben ist, sondern auferstanden ist am dritten Tag und dass wir mit Freude daran denken, dass er alles gegeben hat, damit wir leben dürfen. Gemeinschaft mit Jesus, ausgedrückt auch in den Gebeten hier, dass zu Gott gebetet wird. Lukas beschreibt das alles hier nur in einer Summe, in einem Zusammenhang, in ganz kurzen Sätzen. Über das Gebet, über das Abendmahl wird viel später im Neuen Testament noch einiges weiteres geschrieben. Und so sehen wir aber hier, Abendmahl ist für Errettete. Das Abendmahl ist für diejenigen, die in dieser Gemeinschaft sind, die Jesus Christus als ihren Herrn und Retter angenommen haben. Brechen des Brotes, Trinken des Kelches. Sie fokussieren ihren Herrn Jesus. Und das tun wir auch in der Gemeinschaft miteinander mit Jesus. Und somit haben wir zweitens das Füreinander für die anderen, was hier ein bisschen ausführlicher beschrieben wird. Ja, Verse 44 und 45, die Gläubigen gewordenen waren alle beisammen und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften die Güter und die Habe, verteilten sie an alle, je nachdem, wie einer bedürftig war. Außergewöhnlich, oder? Als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, boah, das war ja echt eine interessante Gemeinschaft. Besondere Art und Weise, wie sie das hier miteinander durchlebt haben, wie sie das geteilt haben. Einer trägt den anderen mit. Und warum wird das hier erwähnt? Nun, ich denke, dass es natürlich so ist, dass bei diesen 3000, und dann täglich kamen ja welche hinzu, dass es so war, dass da natürlich Reiche bei waren und Arme bei waren. Und dass die Reichen gesehen haben, hey, wir können unsere Geschwister doch nicht im Stich lassen. Wir unterstützen sie. Die Frage, die man sich hier natürlich stellen muss, ist, kann man hier von einem christlichen Urkommunismus sprechen? Ja? Kommunismus, alles in einem Pott, alles wird gleichmäßig auf alle verteilt, ganz grob zusammengefasst. Nein, kann man nicht. Warum nicht? Weil es eine ganz andere Situation ist und wir sehen, hier wird nicht alles einfach in einen Pott geschmissen, wahllos dann verteilt, sondern Vers 45 sagt uns, je nachdem, wie einer bedürftig war. Wenn einer da was brauchte, weil er in Armut gekommen ist oder vielleicht auch, weil er nach diesem Pfingstereignis in Jerusalem geblieben ist und diese Gemeinschaft mit weiter bauen wollte. 46 zeigt uns dann noch, dass sie auch natürlich noch Häuser hatten. Also die haben nicht einfach alles verkauft und alles irgendwie nur verteilt. Die haben das schon mit Bedacht gemacht. Später lesen wir auch in Apostelgeschichte 5, dass es eine freiwillige Sache war. Ja? Sie durften geben, was sie wollten. Sie wurden nicht gezwungen dazu, sondern sie haben es zu den Füßen der Apostel gebracht, freiwillig, so viel sie wollten. Und die haben es dann sinnvoll aufgeteilt. Apostelgeschichte 5, Ananias und Sapphira, da hat das nicht sonderlich gut geklappt. Werden wir später noch zu kommen. Nicht heute, andermal. Und so sehen wir, diese Gemeinschaft war eine besondere Gemeinschaft, die Besitz und Leben und Leiden teilte, die sich unterschied von den 33 geretteten Bergleuten. Die hatten auch dieses gemeinsame Erlebnis, aber das hat sich nicht in ihren Alltag integriert. Es war keine bleibende Gemeinschaft, die von nun an ihren Alltag teilte. Aber die Gemeinde Christi, die kennt das. Die haben ihren Alltag umgestellt, die haben ihren Alltag so ausgerichtet, dass dieses Neue, diese Gemeinschaft mit ihren Brüdern und Schwestern der Alltag war. Natürlich werden die noch gearbeitet haben und so weiter, aber es hat sich geändert. Andere Grundlagen. Und ich habe dafür einfach mal 4 Gründe rausgesucht, warum das so ist. Ich denke, erstmal begründen wir das mit Hoffnung. Immer wieder im Neuen Testament ist es klar, dass oder taucht auf, dass sie eine Naherwartung hatten, dass sie dachten, Jesus kommt sehr bald wieder. Dass sie voller Hoffnung auf dieses Ereignis hinsteuerten und sagten, was soll ich dann? Ich möchte doch jetzt hier leben für meine Geschwister und für die Gemeinde und dass die Gemeinde wächst, solange noch Zeit ist. Diese Hoffnung, die sie haben auf Jesus, hat sie dazu getrieben. Damit verknüpft die Begründung mit der Ewigkeit. Dass sie sich vielleicht an das Wort Jesu erinnerten oder es von den Aposteln gelehrt bekommen haben. Sammelt nicht Schätze auf dieser Erde, sondern sammelt Schätze im Himmel. Dass sie sich nichts an die Dinge dieser Erde klammern wollten, sondern dass sie lieber das, was sie von Gott bekommen haben, Aspekt von Gottes Gnade, einsetzen wollten für sein Reich und die Gemeinde. Drittens begründet mit Liebe. Mit Liebe zu ihren Geschwistern. Die Liebe zu dem anderen, die sie treibt, wo sie den anderen nicht in Not sehen kann. Manche haben Besitz von Gott geschenkt bekommen, haben eine gute Arbeit von Gott geschenkt bekommen, dass sie dadurch mehr Geld und mehr Besitz anhäufen können. Gnade Gottes, wiederum so ein Aspekt. Wenn wir das zu Ende denken, dass der Herr dahinter steckt, ist das doch eine wunderbare Gnade, dass er damit ja seine Gemeinde baut. Dass er diese Wege und Schritte lenkt. Und somit darf das Geschenk, die Gnade Gottes, die jeder bekommen hat, eingesetzt werden für sein Reich. Und für die Geschwister, die Not leiden, die vielleicht weniger hatten. Und viertens, begründet mit dem Glauben, dem Vertrauen in Jesus, der gesagt hat, sorgt euch um nichts, ich sorge für euch. Der uns in der Bergpredigt auch gezeigt hat, hey, schaut auf die Linien des Feldes, schaut auf die Vögel. Die kümmern sich um nichts. Der Herr sorgt für euch. Dass sie dieses Vertrauen haben. 4 Gründe, warum sie bereit waren, ihr Habe und Gut wegzugeben. Und wenn wir kurz bei diesen 4 Punkten bleiben, Hoffnung, Ewigkeit, Liebe, Glauben, können wir uns fragen und überprüfen, haben wir diese Hoffnung? Hast du diese Hoffnung? Jesus kommt wieder. Wie sehr prägt dich diese Hoffnung in der Zukunft auf das Hier und auf das Jetzt? Damit verknüpft, wie sehr strebst du danach, geistliche Schätze, ewige Schätze zu sammeln und nicht irdische Schätze? Wie sehr setzt du dich dafür ein und dafür ein? Liebst du deine Geschwister so sehr, dass sie schon einfach frech geschrieben, was von dir abbekommen. Das heißt nicht, dass wir immer unseren geldlichen Besitz geben sollen. Was ist denn mit Kraft und mit Zeit? Können wir nicht auch das investieren? Investieren in das Reich Gottes, in die Gemeinde, in den anderen? Johannes schreibt uns in seinem ersten Brief noch eine ernste Warnung. Wer aber irdischen Besitz hat, und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Klar, irdischer Besitz, warum nicht? Das gehört auch dazu. Wenn Gott das in seiner Gnade schenkt, dann ist das so. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Verschließen wir unser Herz vor unserem Nächsten? Vor unserem Bruder, vor der Schwester, die Mangel leiden, sagen, mir egal. Und der 4. Aspekt, Glaube. Glauben wir dem Wort Gottes, glauben wir unserem Herrn, dass er uns durchträgt bis zum Ende. Das war der zweite Aspekt. Und der dritte, das Beieinander mit dem anderen, mit den anderen. Ja, Vers 46, sie nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens. Also Speise, geht es wirklich um gemeinsames Essen. Immer wieder begegnet uns das und auch die Freude, die erste Gemeinde hatte, eben nicht nur beim Essen, aber sonst grundsätzlich auch. Warum ist das so wichtig? Es zeigt, dass sie ihren Alltag miteinander teilen. Dass deine Zusammengehörigkeit ist, dass deine Gemeinschaft ist beim Essen. Ja, die 33, die haben vielleicht alles anfangs auch geteilt. Ja, sie sind zusammen, ich denke, zu irgendwelchen Präsidenten noch hingefahren, hatten da Audienzen und so weiter. Aber letzten Endes hat sich dieses Geschehen nicht in ihren Alltag integriert. Bei den 3000 war es anders. Sie haben das zu ihrem Alltag gemacht, was sie nun neu kennengelernt haben. Mit ihrer neuen Herzenshaltung, mit ihrer neuen Grundlage sind sie da rangegangen und haben Verantwortung füreinander übernommen und waren auch beieinander alltäglich. Ja, das Essen in der Jugend, was wir schon seit Jahren zusammen machen, ist eine wichtige, großartige Sache, weil wir da mit ins Gespräch kommen. Müssen ja nicht immer geistliche Themen sein, sondern alltägliche Dinge, dass wir unser Leben miteinander teilen. Ich finde das super, dass wir einmal im Monat auch hier sonntags gemeinsam Mittag essen, dass wir teilen, die Zeit miteinander und beieinander sind mit den anderen. Und somit diese drei Aufrufe für uns zum Gemeindebau mit Gottes Gnade, darf Tobi uns nochmal zeigen. Versäume nicht das Miteinander mit Jesus. Ich habe noch Hebräer 10 hingeschrieben. Bei einigen ist es Sitte geworden, dass sie die Zusammenkünfte versäumen. Schreibt der Hebräerbriefschreiber, lasst uns das nicht tun. Das Miteinander und ganz bewusst mit Jesus, auf Jesus ausgerichtet. Das Füreinander für den anderen, lebe es. Lebe es. Frage dich ganz konkret, was das in deinem Leben bedeutet und komme zur Freude im Beieinander mit dem anderen. Mir macht's Freude, wenn wir gemeinsam essen. Das ist ziemlich cool, in der Jugend auch. Und ich wünsche mir, dass das beibehalten wird, dass es mehr wird. Dass wir darin wirklich diesen Jubel erkennen, die ersten Christen hatten, diese Freude. Dass sie einfach ihren Alltag miteinander teilen. Dass sie alles teilen, was nur geht. Und somit kommen wir zum dritten Punkt, das Gebet. Der Lobpreis, der Gott ehrt. Ja, wir haben gelesen, Vers 42, sie verharrten auch, worin? In den Gebeten und Vers 47a, sie lobten Gott und hatten Gunst beim Volk. Dieser Punkt ist ein sehr schwieriger, aber auch gleichsam so wichtiger Punkt. Gebet. Wie oft wird das wahrscheinlich vernachlässigt bei den Christen? Und hier lesen wir, sie verharren in den Gebeten. Sie blieben dabei. Schon in Apostelgeschichte 1, Vers 14 haben wir gelesen, als es die Gemeinde noch nicht gab, da haben sie im Gebet verharrt. Das Erste, was sie gemacht haben nach Himmelfahrt, sind nicht rausgegangen, haben verkündigt, nein, sie haben sich zurückgezogen zum Gebet. Jesus war weg, natürlich. Sie wollten in Kontakt bleiben, haben gebetet. Danken und loben, bitten und flehen. Sie taten das zu Hause, sie taten das öffentlich im Tempel, wo sie Gott priesen und Lob sangen. Wir werden in der Apostelgeschichte noch einige Gebetsgemeinschaften kennenlernen. Wichtig ist, dass wir davon lernen. Und ich möchte auch davon lernen, dieses im Gebet verharren, dranbleiben, nicht aufzugeben. Ja, schon einige Jahre später musste Paulus in verschiedenen Briefen, wie hier angeschrieben, schreiben, hey, bleib beständig im Gebet, verharrt, bleib dabei. Als Ermahnung, aber auch als Ermunterung, wirklich dran zu bleiben. Dabei zu bleiben, nicht nachzulassen. Das Reden, die Beziehung zu Gott zu pflegen und ja, warum nehmen wir das nicht ernst? Warum nehme ich das manchmal nicht ernst? Ich weiß nicht, vielleicht erwarten wir zu wenig von Gott, vielleicht haben wir aufgegeben, weil wir schon eine Zeit lang für etwas gebetet haben, nichts bekommen haben, beziehungsweise sich das nicht erfüllt hat, wo wir eigentlich dachten, das ist doch so eine gute Sache, wenn ich zum Beispiel für jemanden bete, dass dieser und jener sich bekehrt. Geben wir vielleicht auf. Lass uns das hinterfragen. Warum geben wir das auf? Trauen wir Gott das nicht zu? Lass uns nachdenken über unser Gebetsleben in der persönlichen, intensiven Zeit mit Gott. Dort, wo wir sind, in der Familie, wenn wir irgendwo essen, beten wir da vor dem Essen, auch in der Öffentlichkeit. Ist uns das vielleicht zu peinlich, Gott zu danken für das, was er uns gibt? Wir haben auch als Gemeinde die Möglichkeit eingeräumt, eine Zeit des Gebetes zu haben. Hier im Gottesdienst auch, aber auch donnerstags treffen wir uns, dass wir als ganze Gemeinde zusammenkommen, um Gott zu loben und anzubeten, für die Anliegen der Gemeinde zu beten und zu danken dafür, was er Gutes getan hat. Darum der Aufruf für uns: Lerne vom Gebetsleben der ersten Gemeinde, der ersten Christen. Das möchte ich auch tun, dass wir neu heute wieder Ansporn bekommen, davon zu lernen, dass sie einfach zusammen waren und gebetet haben, dass sie das nicht vernachlässigt haben. Lass uns das mitnehmen für kommende Woche und das mal nachdenken und ja, wahrscheinlich auch hoffentlich dann umsetzen. Fahren im Gebet. Und so sehen wir direkt die Auswirkungen hier in Vers 47, die ihr Verhalten in der Öffentlichkeit hatte. Sie hatten Gunst beim ganzen Volk, lesen wir. Ja, das war gut. Sie haben öffentlich gebetet, Gott Lob gepriesen im Tempel. Sie gingen weiter noch in den Tempel, lesen wir. Das ist Gnade Gottes. Ja, auf der einen Seite natürlich sind sie aktiv gewesen, sind rausgegangen. Aber auf der anderen Seite ist das Gnade Gottes, dass dieses Volk ja wirklich sie gesehen hat und gehört hat. Boah, wir beten die da an. Das ist derjenige, der diese Wunder vollbringt. Wow. Einige Zeit später hat sich das leider ein Stück weit umgedreht. Da wurden sie verfolgt. Mehr durch die Römer. Aber hier lesen wir durch das Volk, vom Volk, in den Augen des Volkes hatten sie Gunst gewonnen. Also einmal die aktive Seite, dass sie sich nicht versteckt haben. Aber die andere Seite ist Gottes Gnade. Und so sagt uns der Psalm 127, wenn der Herr das Haus nicht baut, arbeiten seine Bauer vergebens daran. Der Herr und seine Gnade. Immer wieder kommt das hervor. Beim Gemeindebau mit Gottes Gnade. Und somit, damit im Zusammenhang, gehen wir in den letzten Punkt. Viertens, das Gehen, der Glaube, der aktiv gelebt wird. Ja, wir haben gesehen, täglich, Vers 46, verharrten sie einmütig im Tempel. Und Vers 47, der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Die ersten Christen sind losgegangen. Sie blieben nicht einfach nur bei sich zusammen in ihrem Oberstübchen, wo sie sich zuerst versammelt haben. Da waren es natürlich viel zu viele. Ja, sie treffen sich auch in den Häusern, aber auch öffentlich im Tempel. Da, wo sie Gott lobten, wo jeder das hören könnte. Täglich. Täglich taten sie das. Und gleichsam sehen wir auf der anderen Seite, täglich tat Gott Seelen hinzu, die gerettet werden sollten. Täglich diese Verantwortung, die sie aufgenommen haben. Und auf der anderen Seite täglich, dass der Herr das gesegnet hat, dass er geschenkt hat, dass Menschen gerettet werden. Seine Gnade hier wiederum zum Ausdruck kommt, hier ganz besonders. Beides ist gewollt. Wir können uns nicht zurücklehnen und sagen, ja, wenn der Herr wirklich gnädig sein möchte, dann macht er das schon. Wir können aber auch nicht sagen, wenn ich jetzt losgehe, dann werden direkt 30 Menschen gerettet. Es ist immer noch Gottes souveräne Gnade, dass Menschen gerettet werden. Ich finde das so interessant, dass beides hiermit täglich beschrieben wird. Täglich diese Verantwortung übernommen und täglich hat der Herr Gnade geschenkt. Es war kein Sonntagschristentum, sondern es war täglich. Sie gingen gemeinsam in den Tempel zu einem öffentlichen Treffpunkt, um Gott zu loben, den lebendigen Gott anzubeten. Die Menschen haben das mitbekommen. Sie waren eine öffentliche, präsente Gemeinde. Für jeden ansprechbar, geachtet im Volk. Gnade Gottes. Menschen werden gerettet. Gnade Gottes. Der Herr schenkt es. Gnade Gottes. Das Volk, natürlich wurde es hellhörig durch das, was die Apostel gelehrt und gepredigt haben. Durch das, wie sie vielleicht Gott angebetet haben. Dadurch, wie sie Zeugnis gegeben haben. Sie haben natürlich die Wunder und Zeichen gesehen, aber es ist Gottes Gnade, dass Menschen gerettet werden. Und wir sehen hier noch einmal, wer ist es, der rettet? Es ist der Herr. Vers 21 haben wir gelesen, wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Vers 39, wer ist der Herr? Haben wir damit beantwortet, Jesus Christus ist der Herr. Und hier wird nun gesagt, der Herr fügt täglich hinzu. Jesus Christus ist der Herr, der rettet, der seine Gemeinde baut. Und was können wir als Lektion mitnehmen? Es ist ein Wort, losgehen. Losgehen. Aktiv werden, losgehen. Dass wir so werden, wie Andreas war. Andreas, der Bruder von Simon Petrus, was hat er gemacht? Und er führte ihn zu Jesus. Schreibt uns Johannes 1,42. Er führte seinen Bruder zu Jesus. Und davon können wir lernen, das können wir mitnehmen. Dass wir Menschen zu Jesus hinführen. Durch unser Leben, durch unser Reden, durch unser Gebet. Dass wir sie vor Gott, vor Jesus ins Gebet bringen. Retten, bekehren können wir sie nicht, aber zu Jesus hinbringen. Und so ist es wichtig, dass wir diese beiden Seiten kennen und uns dessen bewusst sind. Auf der einen Seite, dass der Herr souverän ist und rettet. Aber auf der anderen Seite, dass wir uns nicht aus der Verantwortung stehlen dürfen. Dass unser Zeugnis, unsere Liebe, unsere Freude, unsere Gemeinschaft, unsere Gebete aktive Nachfolge sind, um Menschen zu Jesus zu führen. Und so wurden Menschen täglich hinzugefügt zu dieser ersten Gemeinde. Hinzugefügt zu der weltweiten Gemeinde, wo Gläubige waren und örtlich gesehen natürlich sind da auch Menschen, die nicht glauben. Diese Menschen sind auch herzlich willkommen, dass sie hören von dem Lobpreis in den Liedern, den wir singen, wie wir Gott anbeten. Dass sie unsere Gemeinschaft sehen, die von Liebe und Freude geprägt sein soll. Dass sie das Evangelium hören, was gepredigt wird. Dass sie die Liebe und die Hingabe derjenigen sehen, die Jesus als ihren Herrn und Retter angenommen haben. Darum sind sie herzlich willkommen, dass sie sehen und erkennen, wer Jesus ist. Und auch hierzu zwei Aufrufe. Gehe los, werde aktiv, Menschen zu Jesus zu führen. Ich werde gleich noch eine Sache vorlesen, die uns ermutigen soll, wie einfach das gehen kann. Und zweitens, wisse zu 100%, dass die Rettung eines Menschen voll und ganz in der Gnade des Herrn liegt und er so seine Gemeinde baut. Täglich werden Menschen hinzugefügt zur weltweiten Gemeinde Jesu Christi. Und wir haben heute diese vier Punkte gesehen, diese Grundlage, diese Basis, die da ist in der ersten Gemeinde, Gottes Wort, die Basis, auf der alles steht, Gemeinschaft, das Zusammensein, das alles trägt. Drittens das Gebet, der Lobpreis, der Gott ehrt. Viertens das Gehen, der Glaube, der aktiv gelebt wird. Und somit ganz zum Schluss nochmal alle Punkte auf einmal. Nimm Gottes Wort ernst, nimm Gott ernst. Ehrfurcht vor Gott. Versäume nicht das Miteinander mit Jesus. Das gemeinsame Miteinander hier auch in der Gemeinde mit Jesus. Lebe das Füreinander für die anderen. Komme zur Freude im Beieinander mit den anderen. Lerne, das möchte ich auch tun, vom Gebetsleben der ersten Christen, dran zu bleiben, nicht loszulassen, immer wieder zu Gott zu kommen und ihn quasi nerven mit unseren Anliegen. Für Gott ist das kein Nerven, er freut sich, wenn wir ihm unsere Anliegen bringen. Gehe los und werde aktiv, um Menschen zu Jesus zu führen. Retten, das tut Jesus. Darum wisse zu 100%, dass die Rettung eines Menschen voll und ganz in der Gnade des Herrn liegt. Er baut seine Gemeinde. Und somit haben wir die Basis, das Wort Gottes. Wir haben die Zeit in der Gemeinschaft, die uns stärkt und ermutigen soll. Das Gebet, was uns auch zusammenbringt und was Gott wirklich um Gnade anfleht. Dass wir rausgehen, unserem Glauben aktiv zu leben. Und wie versprochen, schließe ich mit einer Geschichte, die uns von jemandem berichtet. Mark Cahill. Ich habe seiner Zeitschrift entnommen, Gemeindegründung. der beschreibt, wie einfach das gehen kann. Er sagt, als ich einige Tage später zu den Studenten in Daytona Beach sprach, schwoll mein linkes Knie an. Es wurde dicker und dicker, sodass ich mein Bein keinerlei Druck mehr aussetzen konnte. Und so bat ich, typisch Mann, um einen Stuhl, damit ich mich setzen und meine Ansprache beenden könnte. Nachher schlug mir jemand vor, besser einmal zur Notaufnahme zu gehen, da ich nicht mehr laufen konnte. Obwohl ich kein großer Freund von Ärzten bin, sah ich in diesem Augenblick keine andere Möglichkeit. Also quetschten sich etwa 10 Studenten in einen Transporter und brachten mich zur Notaufnahme. Auf dem Weg dorthin sagte ich den Studenten, dass ich mittlerweile alt und erfahren genug sei, um zu erkennen, dass die ganze Situation nichts mit meinem Knie zu tun hätte. Gott würde aus einem bestimmten Grund in die Notaufnahme schicken und wir müssten herausfinden, weshalb. Allein dieser Gedanke, dieser Glaube. Da geht es einem schlecht und er sagt, hat eigentlich nichts damit zu tun. Wir müssen herausfinden, warum wir jetzt da hinkommen. Als die Studenten das dunkle Krankenhaus betraten, ließen sie ihr Licht hell leuchten und brachten den Menschen auf wunderbare Weise die gute Nachricht. Ein Mädchen fing an, mit einem Mann zu reden, der einen Selbstmordversuch unternommen hatte. Sie machte das großartig. 2 andere durften 2 Menschen mitten in der Notaufnahme zu Jesus führen. Als ich vorne an der Anmeldung mit den Angestellten sprach, waren sie erstaunt über unsere liebevolle Ausstrahlung und darüber, dass wir nicht klagten wie viele andere. Eine Frau sagte, ich war unzufrieden und hatte schlechte Laune, bis ihr hierher kamt. Sie wollte einen schlechten Tag erleben, aber wir hinderten sie daran. Als wir wieder gingen, schauten uns die 7 Angestellten von der Anmeldung nach. Diese Studenten, sagt Mark, haben entdeckt, dass sie nie verlieren konnten, wenn sie ihren Glauben bezeugten, also standen sie mutig und liebevoll für Jesus ein. Wir haben nun entdeckt aus der Bibel, also das war vorher in dem Artikel beschrieben, dass jede Situation, in der wir unseren Glauben bezeugen, ein Gewinn ist. Wenn jede Gelegenheit, wo wir unseren Glauben bezeugen, ein Gewinn ist, dann gibt es nur eine Möglichkeit, nur eine einzige Gelegenheit, wo wir einen Verlust erleiden, wenn es darum geht, Zeugnis zu geben. Diese eine Möglichkeit ist, so sagt er, wir verlieren nur dann, wenn wir unseren Glauben nicht bezeugen. Alle anderen Gelegenheiten sind Gewinn. Amen.